What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, ui, ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.
Ich darf euch ganz herzlich zu unserem KI-Talk im Gaming begrüßen. Bevor wir wirklich zu den absolut spannendsten Punkten hier kommen, möchte ich euch noch ganz kurz den heutigen Sponsor vorstellen. Denn das ist ITNRW und die suchen fähige Leute, um ja, das Land NRW mit ihrer IT-Infrastruktur zukunftssicher gestalten zu können. Das ist quasi der zentrale IT-Dienstleister des Landes NRW. Was meint ihr, wie viele Beschäftigte die schon so haben? Irgendwelche Guesses?
Nee.
Nee, noch nicht? 1000?
Ich weiß nicht.
Alles klar. Es gibt 3000 Beschäftigte da und die sorgen quasi dafür, dass die IT-Infrastruktur überwacht, optimiert und natürlich auch verwaltet wird. Das Ganze ist natürlich ziemlich groß. NRW ist groß. Das heißt, es gibt die Stellen in verschiedenen Städten. In Düsseldorf, Hagen, Münster, Oberhausen, Aachen, Paderborn und natürlich auch hier im schönen Köln. Warum ist das cool? Naja, zum einen habt ihr die Sicherheit des öffentlichen Dienstes, zum anderen habt ihr flexible Arbeitszeiten. Ihr könnt zum Beispiel bis zu 80% aus dem Homeoffice arbeiten. Es gibt Fortbildungen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Ihr findet mehr Infos unter www.it.nrw/karriere. Und jetzt starten wir in unseren KI-Talk rein. Hört ihr mich alle gut?
Relativ leise.
Relativ leise?
Das ist schwierig auf
die
Distanz, ja.
Dann muss ich mal ganz kurz mein Mikrofon ein bisschen runterstellen, damit ich euch etwas mehr anschreien kann und mich nicht selber.
Geht's
jetzt?
Ja, ist
viel besser. Sehr gut, okay. Also, wir wollen heute über KI im Gaming sprechen. Momentan kommt man an die KI ja überhaupt gar nicht mehr vorbei. Überall sieht man KI. Überall wird künstliche Intelligenz eingesetzt, um uns vermeintlich das Leben leichter zu machen. Auch in der Spielebranche. Wir wollen heute darüber reden, wie der aktuelle Stand von KI in Games ist. Also, was sind Vor- und Nachteile? Welche Spiele profitieren davon besonders? Und was sagen eigentlich Leute aus der Wissenschaft, Entwicklung und der Unternehmensbranche dazu? Wir haben sie einfach mal eingeladen. Mit mir auf der Couch sitzen heute Tim Elsner, Forscher im Bereich Computergrafik und KI. Und er sagt, KI ist unberechenbar. Wir wissen nicht, wohin die Reise geht. Dann, wir haben außerdem Thomas Lehr dabei, Head of Software Development bei InnoGames. Und er ist der Meinung, dass KI Hype und Realität ist. Und zu guter Letzt darf ich ganz herzlich Huma Nagafi begrüßen. Er ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations und hat einen Business-Podcast. Laut ihm ist oder wird die Industrie durch KI verändert werden, aber unklar in welche Richtung. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Tim, ich fange am besten direkt mal mit dir an. Künstliche Intelligenz ist ja nicht neu in der Spielebranche. Wie hat sich die Integration von KI in der Games-Branche so in den letzten Jahren verändert? Gab es da irgendwelche Technologien, die einen besonderen Durchbruch geschaffen haben?
Also ich glaube, bevor wir da in die Details gehen, müssen wir einmal irgendwie abstecken, was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Und da gibt es halt so im klassischen Sinne, ist es immer, wenn du irgendein System hast, das automatisch abläuft und dann am Ende irgendwie intelligent nach außen hin wirkt. Das heißt, wenn du in Call of Duty auf einen Bot schießt und dann geht der in Deckung, dann ist das streng genommen auch künstliche Intelligenz. Mhm. Aber was man so in letzter Zeit eher darunter versteht, ist so dieser Hype-Begriff neuronale Netze, Deep Learning. Und das ist auch wahrscheinlich das, worüber wir heute eher reden. Also eben ChatGPT und diese ganzen Bildgeneratoren und ähnliche Sachen. Und ich glaube, vor allen Dingen im Moment ist das irgendwo im Hintergrund zu sehen. Das ist also wahrscheinlich bei Motion Capture gibt es eine ganze Menge Arbeiten, die sich damit auseinandersetzen, wie man von Menschen, die in irgendeiner Szene rumlaufen, möglichst gut die Posen bekommen kann, damit man das nachher im Videospiel dann nachstellen kann. Mhm. Oder auch zum Beispiel bei Audio-Filtering oder ähnlichen Geschichten. Oder auch beim Codeschreiben im Hintergrund. Aber ich glaube halt so richtig die bahnbrechenden Technologien, die das Gameplay und die Atmosphäre in einem Spiel verändern, da sind wir, glaube ich, noch nicht so ganz, oder Thomas?
Das ist korrekt, ja. Also es geht vor allen Dingen um Produktionselemente, die Produktion zu vereinfachen, zu beschleunigen, unliebsame Arbeiten zu übernehmen und Grundlagen für die weitere Entwicklung dann zu schaffen.
Ja. Ich hätte dich jetzt auch direkt gefragt, Thomas, wir sehen ja auch gleich noch Gameplay-Material, das du mitgebracht hast von InnoGames. Welche Rolle spielt denn KI in der heutigen Spieleentwicklung?
Ja, also wie Tim bereits gesagt hatte, KI begleitet uns in den Games schon ein halbes Jahrhundert. Ist überhaupt nicht neu, nur die Art und Weise ist neu. Also vorher haben wir geredet von regelbasierter KI. Also man hat vorher definiert, wie sich ein System, ein NPC verhalten soll. Und dann in den Spielsituationen hat er dann eben diese Regeln befolgt. Mhm. Oder eine Schach-KI, dass ein Schachcomputer eben vermeintlich intelligent ist. Am Ende beherrscht er halt die Regeln und kann sehr schnell rechnen. So funktionierte lange Zeit KI. Das Neue ist jetzt, dass KI gelernt hat, selber zu lernen. Also KI kann lernen. Das heißt, sie kann Muster erkennen, sie kann Verhalten analysieren und daraus eigene Schlüsse ziehen zum gewissen Grad. Man kennt es in ChatGPT, das sind dann LLMs, also Large Language Models, die dahinter stecken. Die kommen doch durchaus sehr intelligent rüber, sie agieren menschlich und wirken sehr smart. Und das sind sie zum gewissen Teil auch. Und diese Technologie kommt auch schon ziemlich viel in der Produktion von Spielen vor. Mhm. Also bei allen Unternehmen, die ich kenne, wird mit der KI, mit der neuen Art von KI experimentiert, also wird eingesetzt. Es geht aber vor allem um Effizienzsteigerung, um Produktionsabläufe zu beschleunigen, um bestimmte Tätigkeiten, die sehr mühselig sind, durch KI übernehmen zu lassen, zu automatisieren, um sich dann um die kreative Arbeit zu kümmern.
Okay, lass uns da gleich nochmal tiefer einsteigen. Human, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, ist denn KI eine Technologie, die das Potenzial hat, den Markt nachhaltig zu verändern? Was würdest du sagen?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Aber das müssen wir ja im Grunde über die letzten 30, 40 Jahre Computerspielindustrie sind ja immer die Technologien, die uns von da, wo wir gestartet haben, dorthin gebracht haben, wo wir sind. Und jede dieser Technologien hat ja auch signifikant die Industrie verändert. Mhm. Also künstliche Intelligenz wäre das aktuelle Thema. Aber wenn wir uns zum Beispiel anschauen, digitale Distribution oder prozedurale Generierung, also diese Dinger ändern ja immer die Logik, wie Computerspiele hergestellt werden, weiter verteilt werden. Bisschen, wie man auch davon hört. Ne? Also ich glaube, das ändert Industrien, auch in diesem Fall die Computerspieleindustrie, grundsätzlich. Ich glaube, interessant ist zu schauen, über den Hype hinaus, was ist denn sozusagen die Funktion, die die KI ändern kann? Du hast es ja schon angesprochen, aktuell, und ich glaube, da ist auch der große Hebel drin, und es bringt den sofortigen Mehrwert, ist in der Entwicklung selbst können wir effizienter sein, kreativer sein, können wir unsere Zeiten auf andere Dinge allokieren, weil wir dort wiederum Zeiten gewinnen. Und das wird signifikant auf die Spieleindustrie sich wirken. Ich glaube, wenn man das nicht verwendet, wird man im Grunde ja nicht mitziehen können, wie die Konkurrenz es sieht. Man könnte aber auch argumentieren, und es gibt die Ersten, die Gedanken formulieren, die nicht nur auf die Kostenseite schauen, sondern auch auf die Entwicklung. Da gibt es vielleicht auch verrücktere Ideen, die im Grunde sagen, was, wenn wir so eine Art kontinuierliche Spieleentwicklung mit der KI haben, was im Grunde das Spiel sich automatisch immer weiterentwickelt. Ich würde sagen, das sind sehr weite Zukunftsfantasien. Aber das wäre dann, wenn wir in Richtung gehen, wie die Entwicklung selbst sich nochmal verändert über die Effizienzsteigerung. Und dann, und ich glaube, da habe ich jetzt selber keine Fantasien, aber vielleicht habt ihr dort mehr Ideen, ist ja, dass KI selbst ins Spiel als Funktion etwas hinzufügt, was wir heute nicht als Spielmechanik haben, was auch die spielenden Personen dann im Grunde wahrnehmen werden, dass die Spiele sich verändert haben, was im Grunde dann ein qualitativer Wettbewerbsvorteil wäre.
Mhm. Habt ihr dazu einen Take?
Also das geht so ein bisschen in die Richtung von einfach Gameplay so ein bisschen neu denken. Und da gibt es zum Beispiel jetzt schon so ein paar Web-Applikationen, da kann man dann so in der Textkonsole zum Beispiel so ein Verhör durchführen und muss dann irgendwelche Informationen von einem Verdächtigen kommen. Der Verdächtige ist in dem Fall dann eben auch so ein Large-Language-Modell. Und dann muss man den halt quasi verhören und überzeugen, dass er eben mit der Sprache rausrückt, um irgendeinen Kriminalfall zu lösen. Und das sind eben so die ersten Ansätze, wo man sieht, so hey, Gameplay kann man damit noch ganz anders definieren. In dem Fall ist es halt dann nicht mehr statische Textbox mit Auswahl A, B, C, sondern eben freier. Aber das geht mit Sicherheit noch viel, viel weiter. Und ich glaube, das können wir gar nicht absehen, was man da noch alles für Ideen mit umsetzen kann.
Jetzt sind wir ja schon so in Games drinne. Thomas, du hast uns ein Spiel mitgebracht, einen Gameplay-Trailer. Vielleicht können wir den mal ganz kurz hier hinter uns mal abspielen. Heroes of History hast du uns mitgebracht. Möchtest du dazu ganz kurz was sagen? Oder uns erklären, was wir da sehen? Hier hinter uns haben wir es noch nicht auf der Leinwand.
Ja, also Heroes of History ist unser neues Spiel. Das ist aktuell in der Pre-Registration. Das heißt, man kann sich im App Store da für das Spiel schon registrieren. Es wird im Herbst dann veröffentlicht werden, global. Und das ist unser neuestes Spiel bei InnoGames. Und hier kam eben auch KI in der Produktion zum Einsatz. Also wir sehen hier keine KI im Spiel selber als Feature.
Ja.
Das ist nicht der Fall, sondern es geht darum, Produktionsschritte KI unterstützt durchzuführen. Und das bedeutet als Werkzeug. Also man kann sich das vorstellen, im Spiel kommen Heroes vor, Cleopatra, Caesar, Medusa, Tesla und so weiter. Und wir haben über 70 solcher Charaktere bei uns im Spiel, die als sogenannte Heroes dann in Battles und so weiter bestimmte Fähigkeiten haben und dann helfen. Und es ist ja unglaublich schwer, sich solche 70 Charaktere auf dem Blatt Papier auszudenken. Die müssen ins Spiel passen, die müssen in bestimmte Zeitalter passen und so weiter, bestimmte Fähigkeiten haben. Und da hilft eine KI extrem stark in der Ideenfindung. Welche Charaktere können passen? Ich kann mir Charaktere vorschlagen lassen, dann werden die gefiltert. Also ich spiele quasi Ping-Pong mit der KI, lass mir Ideen geben, überarbeite die selber, spiele wieder zurück, lass mir Feedback geben und so weiter. Mhm. Auch kann ich mir Fähigkeiten vorschlagen lassen, welche besonderen Fähigkeiten eine solcher Hero haben könnte in dem Spiel. Das sind Ideen. Und dann fange ich an, nach dem initialen Basis, die mir die KI geliefert hat, kreativ damit das zu überarbeiten. Und es wird immer... Und zumindest ist es aktuell nicht absehbar, dass die KI ein finales Ergebnis rauswirft, das einfach ins Spiel reinkommt. Es ist aktuell eine Vorgabe, eine Vorlage, ein Template, mit dem man ganz gut arbeiten kann. Ich vergleiche es ganz gerne mit so Töpfern zum Beispiel. Man bekommt ein Rohling, der vielleicht schon eine gewisse Form hat, aber dann kommt immer die Handwerkskunst, um aus diesem Klumpen irgendwas Schönes zu formen. Eine tolle Figur, ein Kunstwerk. Und das ist auch hier der Fall, dass die Heroes teilweise durch die KI vorgeschlagen wurden, ein Tesla oder auch ein Abraham Lincoln, und dann arbeitet man die eben aus. Mhm. Verwirft Sachen auch, aber man kommt schneller zum Ziel, als wenn ich selber recherchieren müsste, welche historischen Charakteren könnten es sein, und wir wollen halt sehr viele, auch kontinuierlich weitere Charaktere hinzufügen, und dann ist es sehr unterstützend, zum Beispiel bei der Recherche, beim Prototyping, man versucht so eine Spielidee schon mal ganz kurz irgendwie zu skripten, gucken, ob das Spielspaß drin ist, und das am Ende wird das Produkt weggeworfen. Das ist einfach nur ein Prototype. Dafür eignet sich KI jetzt schon sehr gut, aber für das finale Ergebnis brauchen wir die menschliche Expertise und auch die menschliche Fähigkeit, ja, um wirklich ein tolles Werk zu erschaffen.
Ja. Tim, was würdest du sagen, welche Technologien und Algorithmen werden für KI in Spielen, also wirklich in Spielen drin eingesetzt momentan?
Ich habe den letzten Satz nicht ganz verstanden.
Welche Technologien und Algorithmen werden für KI in Spielen eingesetzt? Also nicht nur bei der Produktion von Spielen, sondern wirklich in Spielen drinne.
Also ich glaube, man sieht jetzt öfter mal schon mal so Clips von so Skyrim-Mods zum Beispiel, wo du dann auch siehst, dass NPCs halt nicht mehr nur statisch rumstehen und quasi auf vorgegebene Sachen antworten, sondern du dich wirklich mit denen unterhalten kannst. Oder auch, dass du zum Beispiel, wenn du durch einen Laden läufst, dass der Shopkeeper, während du da rumläufst, kommentiert, was du dir gerade anguckst. Solche Sachen sind relativ nah dran an dem, was du machen kannst, weil du nur irgendwie aus der Game Engine rauslesen musst, was macht der Spieler gerade, das irgendwie in Stichpunkten zum Beispiel so ein Sprachmodell wie ChatGPT geben könntest und sagen könntest, okay, gib mir einen Dialog von einem Shopkeeper, der gerade da steht, und dann hättest du das schon in sehr rudimentärer Form im Spiel. Und ich glaube, sowas ist das Ding, wo es in nächster Zeit irgendwie hingeht.
Also KI-gesteuerte NPCs, die unterscheiden sich quasi darin von traditionellen NPCs, dass ich mit denen konversioneller reden kann?
Die sind halt generell dynamischer, also einfach flexibler. Das heißt, du kannst zum Beispiel, die können halt einfach auf dich reagieren und haben nicht ihre vorgefertigten drei Entscheidungsbäume, wie du mit denen umgehen kannst, sondern du kannst denen halt einfach eine Umgebungsbeschreibung geben und dann können die selber innerhalb ihrer Rolle frei Text generieren. Und du hast zum Beispiel auch nicht immer die gleichen drei Lines of Text, die dann immer der Charakter sagt.
Okay, cool.
Also in der Tat, wenn ich es ergänzen darf, ganz kurz, Spiele waren normalerweise sehr linear. Man muss sich vorausdenken, quasi, wie die ganze Story verläuft. Die NPCs wurden gescriptet, Dialoge wurden vordefiniert. Wenn man jetzt mal denkt, dass ein NPC quasi durch ein Large Language Model gespeist wird, dann wird es sehr viel menschlicher agieren. Es kann mit dir einen Dialog führen, der so nicht gescriptet wurde. Mhm. Und das eröffnet ganz neue Immersion auch in ein Spiel, in eine Spielwelt, dass man tiefer eintauchen kann, dass es natürlicher, menschlicher wirkt. Das ist aber aktuell noch nicht Stand der Dinge und eher ein Feld für die Zukunft.
Mhm. Okay, spannend. Human, welchem Unternehmen hilft denn KI am meisten? Was würdest du sagen?
Ich glaube, das ist ein super spannendes Feld.
Ja.
Denn ich würde sagen, heute ist es so, dass die KI, also wenn wir Unternehmen unterscheiden zwischen so große AAA-Produktion und eher kleinere oder Indie-Produktion, die, sagen wir, auch mehr Budgetbewusstsein haben, dann wird die aktuelle KI-Welle wahrscheinlich erstmal insbesondere den Indies helfen, weil sie ja dadurch ganz neue Ressourcen haben.
Ja.
Ich meine, bei den Indies haben wir ja immer die Situation, die haben, jetzt nicht AAA, es gibt knappe Ressourcen und diese müssen auf einer sinnvollen Art und Weise verteilt werden, wohingegen ja die AAA-Produktion ja eher auf, wir haben viel Geld und wir wollen ja einen großen Return, also müssen wir auch viel investieren, aber dieses Geld muss ja auch investiert werden. Also damit muss ja was gemacht werden. Mhm. Und dadurch, dass ja aber jetzt die Produktion effizienter wird, schließt es ein bisschen die Lücke. Ich kann mir vorstellen, dass in der jetzigen Situation, wo noch alle sehr viel experimentieren, wir wahrscheinlich irgendwann eine Phase erleben werden, dass so große Studios anfangen, ihre eigene KI-Lösungen zu entwickeln, die dann für sie vielleicht eine gewisse Form von Wettbewerbsvorteil bringt. Aber wenn wir in die Historie im Gaming schauen, sehen wir ja, dass aus diesen Dingern dann immer wieder neue Unternehmen entstehen. Also wenn wir zum Beispiel Engines nehmen, sowas wie Epic kommt raus und dann gibt es so eine Engine, die im Grunde von jedem genutzt werden kann. Das sind wir auch bei den ganzen Middlewares. Das sind Dinge, die ja im Grunde vielleicht große mal entwickelt haben und sich daraus wiederum eine eigene Industrie entwickelt hat, was ja dann wiederum, und das ist, glaube ich, etwas, was ich sehr positiv sehe, dass es die Lücke zwischen Indie-Produktion und AAA-Produktion schließt. Die AAA-Produktion muss sich ja immer Gedanken darüber machen, wie können wir das nächste Bombast-Ding machen. Mhm. Beispielsweise sowas wie dieses Capturing, Performance Capturing, also dieses Motion Capturing. Das kann ja über künstliche Intelligenz auch breiter angeboten werden, dass diese Animationen nicht mehr so hakelig aussehen, sondern über künstliche Intelligenz ist auch die, die kein Motion Capturing machen können, ähnliche Ergebnisse produzieren. Das bedeutet aber, die Lücke wird enger. AAA muss sich jetzt Gedanken machen, okay, was ist denn das, was jetzt noch das ist, was wir als AAA machen können, und das hat die AAA ja immer den Indies voraus, keine Ahnung, hunderte Millionen für Marketing zu investieren. Das ist halt der Wettbewerbsvorteil, das kriegt man nicht so ganz raus. Aber ich glaube, das ist erstmal eine interessante Entwicklung. Also ich könnte mir vorstellen, jetzt gerade kurzfristig hilft es Indies, mittelfristig kann sein, dass die Großen da irgendwelche besonderen Lösungen finden, aber irgendwann werden diese besonderen Lösungen auch Commodity, also mehr Studios zugänglich und damit wird ja auch die Produktion auf breitere Schultern. Was ich prinzipiell in der Gaming-Industrie eigentlich ganz gut finden würde, wenn wir auch ein bisschen mehr Diversität bei erfolgreichen Unternehmen haben.
Ja,
Ich glaube, ich glaube, da kann man auch noch ergänzen, dass man nicht nur die Lücke zwischen Indies und AAA irgendwie ein bisschen schließt, sondern dass du auch den Indie-Leuten neue Richtungen gibst, in die man gehen kann. Also
den Indie-Leuten?
Den Indie-Leuten, ja. Genau. Also wenn du keine... wenn du zum Beispiel sagst, du machst sowas wie Dungeons & Dragons, ja, was ja eigentlich zum allergrößten Teil in der Fantasie stattfindet, wo du eigentlich nur eine Textkonsole brauchst. Ja. Heutzutage kann sich jedes Indie-Studio zum Beispiel von Meta so ein Chat-Modell runterladen und kann das so anpassen, dass du damit zum Beispiel Dungeons & Dragons spielen kannst.
Ja.
Und da brauchst du ja keine Bombast-Grafik, sondern die Idee an sich ist so cool und novel, dass du damit trotzdem was reißen kannst, auch wenn du eben nicht eine AAA-Produktion dahinter hast, die alles dann glatt sieht.
Ja, wenn ich da einmal draufspringen würde, ich glaube... Also mal vielleicht ein einfaches Beispiel. Prozedurale Generierung war ja etwas, was hat da wahrscheinlich in der Open-World-Entwicklung und so weiter, dass man die Welten einfacher befüllen kann mit Inhalten. Und dann haben wir ja gemerkt, dass dann sehr viele Indies diese Idee der prozeduralen Generierung genommen haben und das in ein eigenes Genre übersetzt haben mit den Roguelikes, die das dann in ein narratives Kontext gesetzt haben und wir ein ganzes Genre im Grunde bekommen haben aus Indies, die gesagt haben, okay, die Idee war, keine Ahnung, diese Welt befülle ich jetzt mit Bäumen und Höhlen und Standarddörfern. Und wir nehmen das und machen eine ganze Spielidee draus. Und ich glaube, das ist mega spannend und das ist der Teil, der ja jetzt entstehen kann. Insbesondere, glaube ich, sind die Indies dafür prädestinierter. Ich sag mal, ich bin mal so frech und sage, auch wenn die Großen das Geld haben, eigene Lösungen zu entwickeln, Strukturveränderungen, wie die Arbeitsprozesse sind und so weiter, das fällt ja großen Unternehmen in der Regel ein wenig schwerer als kleinere, flinkere Teams.
Siehst du denn irgendwelche Unterschiede im Erfolg von Unternehmen, die schon auf KI setzen und welche, die eher so einen traditionelleren Ansatz verfolgen?
Ja, also ich glaube, wir müssen an einem Punkt akzeptieren, dass gewisse Technologien da sind. Sie sind auch einfach eine Erleichterung. Ich glaube, ich bin ja auch in der Regel technologieskeptisch oder kritisch. Jedoch müssen wir die Technologie selbst als ein Werkzeug ansehen, die dazu führt, dass man Dinge nicht tun muss, die man nicht tun sollte. Also ich erlebe das in meiner eigenen Arbeit. Also ich muss auch nicht jedes Mal alles selber machen. Es ist schon eine Erleichterung. Man könnte natürlich kritisieren, wer sind die Unternehmen dahinter und so weiter und was sie davon haben. Also und ich glaube, es wird gar nicht mehr ohne gehen in der Produktion. Also eingängige Anekdote. Ich habe mal bei einem Unternehmen gearbeitet, die als E-Mail kam, sie gedacht haben, das wird kein Ding, wir brauchen nicht drauf zu gehen. War jetzt kein guter Bett, würde ich sagen, rückblickend gesehen. Also gewisse Technologien, die sind da, sie werden bleiben und man muss halt einen sinnvollen Umgang mit ihnen auch finden.
Okay. Tim, was denkst du denn, wie verändern sich denn die Anforderungen an Entwickler? Teams?
Ich glaube an den Entwicklerteams gar nicht so sehr. Die haben einfach noch ein weiteres Werkzeug. Ja, da muss der Grafiker nicht nur eben Photoshop können oder Illustrator oder womit immer man dann die Grafiken macht am Ende, sondern auch noch zusätzlich irgendwie ein bisschen mit Prompts umgehen können und eben wissen, wie man solche Outputs nachher dann verarbeitet. Ich glaube, da wird sich nicht so wahnsinnig viel ändern, aber ich glaube, es wird eine ganze Menge neue Jobs geben. Also eben beispielsweise, dass dann auch bei Ubisoft irgendwelche Leute Vollzeit für KI-Lösungen da sind, weil man es eben für die komplette Pipeline von der Spieleentwicklung, von Motion Capture, was wir jetzt ein paar Mal gehört haben, über Diskutieren von Ideen, wenn ein Game Designer irgendwie Ideen mit einer KI diskutieren kann, über wirklich zum Gameplay hin, dass du es an jeder Stelle irgendwie einpflegen kannst und dann brauchst du halt auch Leute, die Vollzeit wirklich nur sich um diese KI-Modelle kümmern. Und ich glaube, da gibt es dann halt ein paar neue Stellen und bei allen anderen Stellen, die werden halt vielleicht ein bisschen schneller und haben ein paar neue Werkzeuge, die sich merken müssen. Aber ich glaube, so komplett umkrempeln wird es das nicht. Es wird halt deren Toolset erweitern.
Okay. Und meinst du, dass irgendwie der Einsatz von KI den kreativen Prozess bei so einer Spieleentwicklung irgendwie beeinflusst? Entweder positiv oder negativ?
Also ich würde sagen positiv. Also ich merke es selber bei anderen Beispielen schon, wenn ich irgendwie selber mit ChatGPT über Ideen diskutiere, dann kommt immer mal wieder zwar Blödsinn raus, aber der bringt mich dann auch manchmal wieder auf neue Ideen. Und ich glaube, für so kreative Prozesse ist es super. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, okay, wenn ich jetzt Grafiker bin und irgendwie überlege, wie soll der neue Assassin's Creed aussehen, dass ich dann nicht nur selber den einfach mal male, sondern auch, keine Ahnung, mir einfach mal 20 Bilder generieren lasse, wie sich denn eine KI das vorstellt. Und vielleicht habe ich da ein paar Ideen, wo ich sage, hey, die sind vielleicht auch gut. Und das wäre auch, was Thomas eben angesprochen hat bei ihrem aktuellen Spiel, dass das eben vor allen Dingen gut ist, um irgendwie, ja, einfach noch irgendwie eine Stimme mehr in diesem kreativen Prozess zu haben und ein bisschen mehr auf Ideen zu kommen.
War das bei euch so, dass ihr gemerkt habt, ihr habt ja KI eingesetzt und ihr habt das vor allen Dingen für Recherchezwecke genutzt. Habt ihr euch da beim kreativen Prozess irgendwie also sehr unterstützt gefühlt?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich vorstellen, man hat immer einen Gesprächspartner, die ganze Zeit. Also ich sitze da vorm Rechner und habe die Möglichkeit, x Experten zu fragen. Ich kann KI in eine Rolle schlupfen lassen, ich kann sagen, du bist ein erfahrener Game-Designer mit 10 Jahren Erfahrung, okay, dann ist der Nächste, hat eine neue Rolle und so weiter und kann aus verschiedenen Perspektiven ein Problem diskutieren. Und das findet auch statt. Eigentlich in jedem Entwicklungsschritt ist KI mehr oder weniger integriert. Beim Coding wird Code vervollständigt, es wird Codevorschläge gemacht. Bei den Artists gibt es erste Entwürfe, die kreiert werden. Ganze Moodboards werden damit kreiert. Also Moodboards sind quasi, wir haben bei uns auch Zeitalter, Ägypten oder Kulturen drin. Dann will ich ja wissen, okay, wie soll die visuelle Anmutung sein? Und dann baut man klassischerweise solche Moodboards, indem man sich aus verschiedensten Quellen Sachen zusammen wie eine Collage baut. Und das kann eine KI für einen übernehmen. Dafür ist es extrem gut geeignet. Und so versuche ich an ganz vielen Schritten, die viel Arbeit sind, die viel auch wiederkehrende Arbeit sind, eine KI einzusetzen. Und im kreativen Prozess hilft es auf jeden Fall. Und ich würde behaupten, es ist zum einen ein Tool, ein Werkzeug, was einen schneller macht und produktiver macht. Es ist aber auch ein Werkzeug, das einen kreativer machen kann. Weil wo stecke ich denn die Zeit hin? In Iterationen meistens. Also ich kann länger daran feilen, ein Werk wirklich richtig gut zu machen. Und muss nicht schon frühzeitig aufhören und sagen, okay, jetzt habe ich 80% und muss aber schon zum nächsten Asset. Ich kann halt die gewonnene Zeit wirklich reinstecken, um das noch besser zu machen. Also ich glaube, die Qualität steigt mit KI auch an und das ist auch bei uns der Fall. Ja. Also das kann man gut sehen.
Ich werfe die nächste Frage einfach mal so in den Raum, weil ich glaube, dazu könnt ihr alle was sagen. Wie kann denn KI dazu beitragen, dass Spiele inklusiver werden? Fällt euch dazu irgendwas ein?
Also ich glaube, so ein ganz schönes Beispiel ist, wenn man sich Leute mit Seheinschränkungen anguckt, wie die jetzt schon auch im Alltag dann eben ein Handy benutzen können, um eben ja ein bisschen mehr von der Welt wahrzunehmen. Und ich glaube, das kann man genauso gut auch in Spielen machen, dass man halt die Leute da mehr abholt und denen quasi mehr beschreibt, was auf dem Bildschirm passiert, wenn du es nicht genau siehst. Oder du kannst halt eben auch neue Input-Modalitäten nehmen. Also du kannst zum Beispiel relativ einfach ein neuronales Netz nehmen und damit irgendeine neue Art von Input-Gerät nehmen. Also sei es jetzt sowas wie Eye-Tracking oder sowas. Wenn zum Beispiel jemand querschnittsgelähmt ist, könntest du mit überschaubarem Aufwand eine Lösung bauen, die dem halt erlauben würde, ein Spiel über die Augenbewegung zu steuern. Mhm. Und ich glaube, da steckt halt wahnsinnig viel Potenzial drin.
Ja, also auf jeden Fall ist das so. Eine KI ist in der Lage, ein Bild zu beschreiben, auch ein Video zu beschreiben, und zwar on the fly, also die ganze Zeit. Es kann das Bild richtig zerlegen, analysieren und wirklich in eine menschliche Sprache übersetzen. Das heißt, Menschen mit Sehbehinderung haben besseren Zugang zum Spiel, weil sie sich die Szene beschreiben lassen können. Also Text-to-Speech, Image-to-Speech, Videos-to-Speech in Sprache übersetzen. Das kann eine KI extrem gut. Das wird helfen. Aber auch andersrum, was du sagtest, als Input. Also ich kann quasi mit Sprache auch ein Spiel steuern. Und die KI ist in der Lage, diesen Input zu übersetzen und die richtigen Elemente anzuwählen, zu touchen, zu klicken, was auch immer. Das wird auch möglich sein, indem ich beschreibe, was ich machen möchte und die KI übersetzt das quasi in Instruktionen. Das sind Dinge.
Also mir fällt natürlich jetzt super schwer zu überlegen, was die Funktion wäre, was KI könnte, weil ich natürlich immer aus der Strukturlogik wahrscheinlich argumentieren würde und würde versuchen, mir die Frage zu stellen, also ich stelle mir schon die ganze Zeit die Frage, was ändert das denn an der Arbeit und kann die Arbeit selbst mehr Menschen zugänglich gemacht werden oder nicht? Mhm. Das wäre vielleicht jetzt sagen die These, die ich in diesem Prozess mal evaluieren würde. Ich könnte vielleicht aus einer anderen Industrie, also ich sag mal meine eigene Arbeit, also ich persönlich habe schon immer eine gewisse Form von Rechtschreibschwäche. Mhm. Und das war für mich immer, ich bin Managementberater, man kann verstehen, ich muss immer sehr gut nach außen wirken. Und das war ist für mich persönlich immer ein Riesenfrust. Und ich weiß, warum ich diese Herausforderung habe. Aber ich merke halt, seitdem wir in unserer Arbeit stärker mit künstlicher Intelligenz arbeiten, dass mir die Arbeit deutlich entspannter fällt. Also ich kann gewisse Dinge einfach dorthin bringen und muss nicht immer irgendwie jemanden finden, der mir dabei hilft, irgendwas relativ Banales hinzubekommen. Und ich glaube, mit Menschen mit gewissen, ich sag mal, kognitiven oder was auch immer Schwierigkeiten, ist es ein Werkzeug, um auch die Arbeit selbst zugänglicher zu machen und weniger auch abhängig zu sein von Menschen. Also bei mir war es immer, ich musste jemanden finden, der mir da irgendwas hilft. Und ich kann jetzt einfach eine E-Mail nehmen, die KI geben und sagen, hilf mir mal. Und ich kriege eine Antwort und ich kann damit super weiterarbeiten. Mhm. Und das würde ich sagen, jetzt rein aus der Arbeitslogik, ist es etwas, was mir persönlich auf jeden Fall sehr hilft.
Mhm. Gibt es dann irgendwelche Hoffnungen und Ängste, wenn du Unternehmen berätst, die Unternehmen haben in Bezug auf KI?
Ja, also ich meine, Hoffnung ist natürlich bei den meisten Unternehmen Produktivität und auch eine gewisse Form von Kreativität. Ich meine, wir müssen akzeptieren, also es gibt viele Gründe, kritisch zu sein. Ich bin ja auch prinzipiell jemand, der nicht unkritisch ist. Aber die Möglichkeit, mal eine Idee mit einem System zu diskutieren, einen ersten Draft zu entwickeln, das mal mit jemand anders zu diskutieren, das ist schon auf eine gewisse Art und Weise auch befähigend. So, man bekommt eine Form von Selbstwirksamkeitsgefühl, weil jemand da ist, der einen ja auch nicht judged, wenn man mal ein paar Ideen sozusagen verhandelt. Ja. Ich verhandle regelmäßig mit den Chatbots, die ich da habe. Aber, und das ist auch das, was die meisten Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, die große Sorge ist, eine Form von Datenschutz, eine Form von, hey, jetzt bekommt es ja meine Information, was macht es damit? Und natürlich auch in der Kreativbranche muss man, also ich glaube, in der Kreativbranche muss man sich ja die Frage stellen, irgendwo kommt ja das ganze Zeug her, was wir ja benutzen für unser Sparring.
Ja.
Das bedeutet, also Intellectual Property ist ja natürlich ein großes Thema. Also was ist jetzt die IP, die ich habe oder nicht? Und das sind, glaube ich, die großen Themen, wo man schon vorsichtig ist, in welchem Ausmaß arbeitet man heute damit oder nicht und wie weit wird sich das noch weiterentwickeln, die wahrscheinlich auch alle berechtigt sind, denn diese Informationen bei vielen landen ja bei Unternehmen im Silicon Valley und wir wissen nicht sozusagen, was dort passiert.
Klar, ja. Thomas, was für Hoffnungen und Ängste denkst du denn, gibt es auf der Seite von Spielern und Spielerinnen?
Also ich glaube, was Hoffnungen angeht, dass Spiele noch immersiver werden, dass man noch besser in diese Spielwelt reinkommt, die sich noch natürlicher anfühlt, auch dass Spielwelten noch größer werden, wenn man an Open-World-Spiele denkt, dass sie noch contentreicher werden, noch detailreicher werden, das sind sicherlich Hoffnungen. Ich glaube auch, dass Hoffnungen da sind, dass mal ganz neue Spielkonzepte wieder kommen, dass wir weniger von immer dem Gleichen sehen, sondern mal vielleicht mal wieder was Neues, Einzigartiges. Ich glaube, auch dafür eignet sich eine KI, das ist durchaus realistisch, dass diese Hoffnung auch erfüllt wird. Mhm. Und als Ängste würde ich anbringen, und das hört man auch, dass vielleicht Spiele sich nicht mehr so menschlich anfühlen oder dass sie vielleicht nicht mehr diesen menschlichen Touch haben, sondern so ein bisschen künstlich sind, generisch sind, vielleicht auch beliebig sind. Mhm. Man kann natürlich, oder sehr viele haben jetzt Zugang zu diesen Tools. Wir haben eben von Indies gesprochen, aber letztendlich kann jeder eine KI-Tool bedienen und kommt da zufälligerweise ganz gute Ergebnisse raus, aber sind irgendwo auch beliebig. Mhm. Und dieses Einzigartige, dieses Künstlerische, dieses Wertvolle eigentlich an einem Werk, dass das verloren geht, auch eine berechtigte Sorge. Dennoch würde ich sagen, dass die Studios und sehr daran arbeiten, dass man wirklich dieses Einzigartige bewahrt. Und ich glaube, das ist auch entscheidend.
Ja.
Ich glaube, eine gute Analogie für diese Einzigartigkeit, die du sagtest, ist eben auch diese vorhin erwähnte prozedurale Generierung. Also man kennt das ja, wenn man durch ein Open-World-Spiel läuft und sich denkt, hey, das sieht irgendwie alles schon plausibel aus, aber irgendwie fühlt sich die Welt nicht echt und nicht lebendig an. Und da haben ja auch die großen Entwicklerstudios irgendwann dann gelernt, okay, dann machen wir lieber zwar so ein bisschen prozeduralen Content, dass wir die Welt irgendwie füllen, aber das meiste ist halt schon noch irgendwie von Menschenhand gecraftet und da wird sich dann am Ende wahrscheinlich auch der Markt irgendwie durchsetzen und dafür sorgen, dass irgendwie dieser menschliche Aspekt trotzdem noch im Fokus steht oder dass das die Spiele sind, die dann eben am besten ankommen.
Ich lese hier gerade was im Chat und falls ihr irgendwelche Fragen habt zu Hause, dann könnt ihr das natürlich gerne in den Chat schreiben. Ich würde auch das Publikum bitten, falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann macht einfach eine Handmeldung. Vielleicht haben wir irgendwo ein Mikrofon und können das mal rumgeben. Ich habe aber hier gerade im Chat gelesen, Fakt, der Einsatz von KIs dient im Kern der Gewinnmaximierung, nicht damit die Spiele besser werden. Habt ihr dazu einen Take?
Ja, ich überlege gerade, wie sarkastisch ich darauf antworten werde. Also, Unternehmen sind da, um in unserer heutigen Gesellschaft Profite zu generieren. Und natürlich treffen Unternehmen Entscheidungen basierend auf dieser Logik. Und natürlich evaluiert man diese Dinge immer auch auf dieser Sicht. Aber Spiele sind ja auch im Wettbewerb mit anderen Spielen. Das bedeutet, und das haben wir ja, glaube ich, bei der prozeduralen Generierung ja auch erlebt, dass irgendwann auch ein Sättigungsgefühl erreicht ist. Und dann muss man ja anfangen, auch kreativ zu werden. Also ich wäre auch, also ich bin bei der Kritik dabei, zu sagen, es besteht eine große Gefahr, dass dadurch, dass jetzt vieles so über KIs mal schnell gemacht werden kann und so weiter, dass sich die Entwicklung von Spielen mehr anfühlen könnte, wie so eine Fließbandproduktion, die man jetzt noch effizienter gestalten kann. Die Gefahr ist absolut da und ich würde sie gar nicht unterbewerten. Aber wir merken ja, oder ich hoffe, wir merken, und ich hoffe, Menschen, die spielen und Spiele kaufen, sehen das auch, dass ja Kreativität auch ein Teil ist und auch ein Wettbewerbsthema ist und dadurch ja schon Unternehmen sich differenzieren können und müssen. Das bedeutet, es ist nicht im Widerspruch, aber natürlich müssen Unternehmen Profite machen.
Ich würde auch sagen, dass es das in gewisser Form schon eben gibt, nicht nur mit prozedural generierten Sachen, sondern auch mit diesen klassischen Steam Asset Flips, wo also jemand dann für Unity Engine sich einmal ein paar Standard Assets zusammengekauft hat und dann irgendwie sowas, was man dann gerne seelenlos nennt, zusammenklatscht, dann kriegt das halt sehr, sehr schnell negative Reviews und wird halt nicht mehr gekauft. Und da habe ich, glaube ich, das Vertrauen in den Markt, dass das zumindest auf absehbare Zeit nicht dazu führen wird, dass die Publisher uns mit Schrott fluten, sondern eher, dass sich die guten Sachen eben durchsetzen und da vielleicht dann Designer ein bisschen mehr Zeit haben, vielleicht eine noch bessere Grafik zu machen, wenn sie in der Konzeptionsphase ein bisschen mehr Ideen bekommen.
Mhm. Wenn man einhaken darf, ganz kurz, weil du von Fließbandarbeit gesprochen hast. Ja, diese Elemente gibt es in der Produktion. Also so eine Herstellung von einem komplexen Spiel, das hat sehr, sehr viel Detailarbeit oder auch sehr viele Arbeiten, die wiederkehrend sind, die auch nicht kreativ sind. Das ist teilweise Fließbandarbeit. Und die möchte man loswerden. Wir sind eine Kreativbranche und wollen vor allem kreative Elemente, kreative Ideen, Charakteren, Story und so weiter. Das wollen wir erzeugen. Wir wollen diese Fließbandarbeit eigentlich natürlich gerne ablegen. Und dafür eignet sich auch die KI. Und das ist dann auch natürlich eine Produktivitätssteigerung.
Ist einleuchtend. Irgendwelche Fragen, die ich übersehen habe? Ich glaube gerade nicht. Hat das Publikum irgendwelche Fragen? Wir haben eine Handmeldung. Regie, haben wir irgendwo ein Mikrofon? Wenn ich jetzt alle möglichen Leute aufscheuche, dann tut es mir leid.
Oder einfach wahnsinnig laut schreien.
Oder wahnsinnig laut schreien. Ja? Magst du hier vorne hinkommen?
genau, also er hat gefragt, ob es in Spielen dann auch irgendwie KI gibt, die die Spiele irgendwie, ich sag mal, den Schwierigkeitsgrad beeinflussen. Und so wie ich die Frage verstanden habe, geht es vor allen Dingen dann darum, ob man irgendwie auch dann wirklich mal intelligentere Bots in Strategiespielen bekommt, oder? Genau. Und ein schönes Beispiel dafür sind zum Beispiel so bei StarCraft 2 oder sowas, da gibt es natürlich dann auch KI, die ist aber entsprechend mies und ist in der Regel nur deswegen irgendwie anspruchsvoll für einen Menschen, weil die cheatet, also einfach mehr Ressourcen bekommt, um Einheiten zu bauen. Aber da gab es in letzter Zeit auch ein paar sehr coole Forschungsarbeiten zu. Zum Beispiel hat OpenAI, also die ChatGPT-Macher, die haben sich mal Dota und StarCraft geschnappt und haben dann quasi eine KI darauf trainiert, Dota und StarCraft zu spielen. Die hat dann also gegen sich selber StarCraft-Matches gespielt, bis die richtig, richtig gut war. Und dann konnte man die am Ende auch gegen Menschen spielen lassen. Und im Fall von Dota, in einem sehr leicht einreduzierten Setting, haben die dann sogar den amtierenden Dota-Weltmeister, also das amtierende Team, was Weltmeister war, in einem Showmatch geschlagen. Also da ist auf jeden Fall super viel Chancen drin, dass wir endlich nicht mehr in Civilization eine KI haben, die komplett dämlich ist und uns nur mit Einheiten überschwemmt. Das Problem dabei ist, man muss diese Lösung zumindest im Moment noch immer irgendwie feintunen auf das Spiel. Ja? Also die KI, die in StarCraft gut war, die kann nicht automatisch auf Civilization spielen, sondern du musst sie dann nochmal neu trainieren dafür. Und das kostet wahnsinnig viel Zeit, du musst das anpassen und so weiter. Aber ich glaube, so ein paar Grundlehren kann man schon daraus ziehen, dass eben auch KI in solchen Spielen besser wird. Und meistens funktioniert das eben darüber, dass eine KI dann nicht nur lernt zu sagen, wenn diese Situation eintritt, mache diese, sondern vor allen Dingen darin, dass KI lernt, Situationen zu bewerten. Und das ist ja für Strategiespiele unglaublich wichtig, so eine Art Bauchgefühl zu entwickeln, was jetzt das Richtige in dieser Situation ist. Und zumindest so als einzelnes Versatzstück in einem ansonsten sehr klassischen KI-Konzept, wo ein Programmierer hingeht, wäre, glaube ich, wahnsinnig wertvoll, um da einfach die KI ein bisschen schlauer zu machen. Ja. Aber muss ein Studio natürlich auch wollen und kostet auch entsprechend Geld, dann so ein Modell zu trainieren.
Das glaube ich, ja. Danke für die Antwort. Noch jemand eine Frage? Sonst mache ich mich weiter. Okay. Wir kommen
drüben,
jetzt.
Da drüben ist noch einer.
Oh, sorry. Ja, dann komm gerne nach vorne. Ich muss nur kurz mein In-Ear hier rausmachen, damit ich euch höre. Ja. Das war zwei sehr lange Fragen. Das eine hat. Hast du es verstanden?
Also das zweite war auf jeden Fall, wie es rechtlich aussieht, ob im Moment die rechtliche Situation eine gute ist, um so KI-Modelle zu trainieren. Und da würde ich, glaube ich, einfach mal schon direkt antworten mit nicht besonders, weil es eben nicht klar ist, was passiert, wenn ich einfach auf meiner Homepage irgendwas schreibe und dann geht Google hin und liest sich die Daten runter und trainiert dann ein Modell da drauf. Da ist im Moment dann so strittig, ob das Urheberrecht verletzt, weil theoretisch steckt ja dein Text irgendwie dann in diesem Modell drin. Und da gibt es, glaube ich, eine Menge Nachbesserungsbedarf. Im Moment ist die EU zum Beispiel auch sehr stark dabei, das dann zu regulieren. Da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel bremst. Aber da ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Und die andere Frage, habt ihr die verstanden?
Ich habe sie auch nicht ganz verstanden.
Wir haben ein Mikrofon da. Ja. Magst du die Frage nochmal ganz kurz
holen? Ging um Meta und Facebook, das habe ich soweit verstanden. Ja.
Ich glaube, ist an. Ja.
So, genau. Also meine erste Frage war, nachdem Facebook sich umbenannt hat zu Meta, hat man irgendwie so einen Hype erlebt von Metaverse, aber das hat irgendwie nachgelassen. Was ist der Grund dafür? Und wo denken Sie, dass sich Metaverse in Bezug auf Gaming sich verbinden wird in, sagen wir, 5 Jahren?
Okay.
Ich kann gerne darauf antworten. Also ich glaube, der Hype um Metaverse war ein Glaube, dass es diese NFT-Krypto-Ebene etwas Nachhaltiges ist und die sich aber mittelfristig oder kurzfristig gezeigt hat, da gibt es nicht viel Substanz, und daraus hat sich ja im Grunde dieser ganze Hype wieder mehr oder weniger aufgelöst. Und ich würde tatsächlich, also Metaverse in dem sozusagen, dass es dieses neue Internet gibt, wo man im Grunde Eigentumsrechte miteinander verhandeln kann, würde ich sagen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die KI dort irgendwas machen wird. Wohingegen, wenn wir Metaverse verstehen als virtuelle Realität mit so VR-Brillen und sozialen virtuellen Netzwerk, gibt es, glaube ich, Technologien, aber da musst du wahrscheinlich mehr sagen als ich. Was ich gelesen habe, ist, dass dort die künstliche Intelligenz super weit ist im Sinne von, wie sie Dinge, also insbesondere bei dieser Augmented Reality-Thematiken, dass die Dinge schon vordefinieren und man das gestreamt bekommt und dieses Augmented Virtual Reality performanter wird, als es jetzt ist, auf einer technologischen Ebene. Aber ich glaube, diese Idee von, keine Ahnung, neuem Internet, das hoffe ich auch, dass es nicht weitergehen wird.
Also rein technisch steckt KI tatsächlich in diesen ganzen VR-Headsets, also in vielen davon jetzt auch schon drin. Also zum Beispiel, wenn die Facebook-Headsets dann tracken, wo du im Raum bist und wo deine Finger sind, dann funktioniert das eben auch über ein neuronales Netz, was gelernt hat, eben zu registrieren, okay, da ist ein Finger und da hinten ist irgendwie die eine Ecke, und wenn ich mich ein Stück bewege, dann ist die Ecke von dem Raum plötzlich woanders, und dann errechnet er eben daraus, wo ist man dann in diesem dreidimensionalen Raum. Also da steckt jetzt schon einfach genau diese Technik drin.
Hier kam gerade noch die Frage aus dem Chat: Kann uns KI helfen, endlich Full VR für Spiele zu bekommen?
Boah, großes Thema.
Ist wirklich großes Thema.
Alle gucken mich an. Was heißt Full VR? Also Full Body VR in gewisser Weise irgendwie schon, weil bei diesen ganzen Mocap-Sachen sieht man jetzt zum Beispiel auch, dass die, man kennt ja diese lustigen Anzüge mit den Punkten drauf, und das klappt mittlerweile auch zumindest in Forschungspapieren relativ gut, dass du die eben nicht mehr brauchst, und das wäre halt dann eben auch für VR mit Sicherheit irgendwie nett, dass wenn du so eine Brille auf hast, der dich wirklich komplett tracken kann und du dann auch wirklich eben mit der Welt viel besser interagieren kannst. Mhm. Wahrscheinlich war irgendwie sowas gemeint, oder?
Wahrscheinlich, also ich weiß tatsächlich auch nicht, was Full VR meint, aber
ja,
maybe
also,
das.
Er schreibt ja wie in ein eigenes Otherland, das ist doch dieser Film, mit, wo man rund um diese virtuelle Realität, diese soziale virtuelle Realität, wie hieß denn der Film? Fällt der Film gerade nicht ein. Im Grunde, ich weiß nicht, ob VR dort so viel, KI dort so viel bringt, weil die Limitierung, zumindest wenn ich mir VR-Dinge nehme, ist ja auch einfach der Raum und die Form, wie ich mich bewegen kann und so weiter. Mhm. Das kann natürlich die künstliche Intelligenz nicht auflösen, dass ich im Grunde so eine Immersion in dem Raum habe.
Mhm. Da muss ich einhaken. Ein kleines Stückchen kann sie das. Also es gibt tatsächlich Paper, die setzen sich damit auseinander, dass wenn ich einen Raum habe, also wir haben das mal bei uns am Lehrstuhl mit dem Aachener Dom, glaube ich, gemacht, dass man sagt, man hat einen Raum mit bestimmten Maßen, man möchte jetzt trotzdem irgendwie durch den Aachener Dom laufen können und das quasi einfach das VR-Headset dann quasi so, immer wenn du dich, weiß ich nicht, um 10 Grad nach links drehst, drehst du dich aber in der virtuellen Welt irgendwie um 12 Grad und dann kannst du halt trotzdem so einen Platz für dich als Menschen mit der VR-Brille auf halbwegs nativ erlebbar machen, obwohl du eigentlich in einem kleineren Raum unterwegs bist. Ja, da gibt es schon so ein paar Tricks, das ist aber dann auch nicht unbedingt direkt KI, sondern wieder eher klassische Algorithmik.
Ja. Okay, Tim, wir bleiben mal ganz kurz bei dir. Was sollten denn Spieler und Spielerinnen in den nächsten Jahren von KI-basierten Spielen erwarten?
Meine persönliche Hoffnung ist, meine Vermutung ist, dass das irgendwie so schrittweise kommen wird. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer Bastion. Also das war ja so ein Plattformer in 2D, wo aber das coole Feature war, dass du einen Erzähler hattest, der durchgehend alles, was du gemacht hast, kommentiert hast. Und das war natürlich wahnsinnig aufwendig seitens der Entwickler, dann 500.000 Zeilen Text irgendwie einzusprechen und dann die ganzen Textschnipsel da alle rein zu programmieren, damit der Erzähler auch immer was Vernünftiges sagt. Und ich glaube, mit sowas wird das irgendwie vielleicht anfangen, dass man es im Gameplay sieht, dass also man irgendwie hingeht und so die Bilder zum Beispiel, wie du ja auch gerade gesagt hast, kann ein Netz ganz gut analysieren und dann vielleicht daraus eben einen Erzähler zum Beispiel zu bauen, der dann mit Sprachsynthese hingeht und kommentiert, was du machst. Und darüber könnte man dann vielleicht einen Schritt weitergehen und sagen, okay, jetzt bringt man diesen Erzähler auch in die Welt, dass der Teil davon ist, also dass man eben NPCs hat, die dann kommentieren, was du machst, dass wenn du bei einem Händler im Laden stehst, der irgendwie merkt, hey, der steht relativ lang vor deiner Rüstung, ich quatsch dem mal darüber zu. Und im letzten Schritt vielleicht das dann auch interaktiv macht, also dass die NPCs nicht nur kommentieren, was du machst, sondern man vielleicht auch deren Verhalten damit steuert. Mhm. Ja, also dass man nicht mehr einprogrammiert, hey, wenn der sein Schwert zieht, lauf weg, sondern dass man vielleicht einfach nur diese Umgebungsbeschreibung an diesen NPC gibt und wenn in der dann drinsteckt, hey, der hat sein Schwert gezogen, dann wird das Sprachmodell vielleicht als nächstes sagen, okay, dann lauf mal besser weg und dass man darüber quasi auch wieder mehr Freiheiten bekommt und die ganze Welt immersiver wird. Ich glaube, das ist so ein Trend, wo es hingehen kann.
Was meinst du, in welcher Zeitspanne passiert das, von dem du gerade erzählt hast?
Das reden wir da von 2 Jahren. Also ich glaube, für Indie-Companies kann man da recht schnell was zusammenschustern. Mhm. Und ich glaube, die Werkzeuge dafür haben wir auch irgendwie alle einzeln rumliegen. Also zum Beispiel gibt es ja auch von Meta dieses Llama-Chat-Modell. Das ist im Wesentlichen, könnt ihr euch vorstellen, so eine Art Chat-GPT. Das ist für alle auch frei verfügbar. Aber zum Beispiel ist dieses Modell im Moment noch so riesig, dass du das halt nicht mal auf eine normale Festplatte bekommst. Also das sind mehrere Terabyte an trainiertem neuronalen Netz. Da gibt es auch viele Varianten von, wie man das ein bisschen kleiner macht und so. Aber da muss, glaube ich, noch ein bisschen was passieren, bis man das dann wirklich lokal auf dem Rechner laufen hat. Wie gesagt, das geht, glaube ich, für einzelne Konzepte jetzt schon, aber bis du halt eine komplette Welt hast, die irgendwie dynamisch auf dich reagiert, wo jeder NPC quasi zu jeder Sekunde sieht, was passiert in der Welt und dann das Modell dahinter überlegt, was ist denn eine gute Aktion. Ich glaube, bis wir da sind, wird es noch ein bisschen dauern. Aber da kann ich mich auch sehr gut irren und morgen kommt ein Paper raus, was erklärt, wie wir ChatGPT mit einem Tausendstel so viel Ressourcen machen. Dann stehe ich blöd da, das kann passieren. Glaube ich aber persönlich eher nicht.
Okay. Thomas, wenn du einen Wunsch frei hättest, wie KI in Zukunft die Spielebranche verändern sollte, was wäre das?
Also mein persönlicher Wunsch oder Hoffnung ist, dass wir durch die zusätzliche Kreativität, die wir haben, also dass viele von den täglichen Arbeiten abgenommen wird, dass man wirklich die Zeit hat, neue, einzigartige Spielideen sich auszudenken. Mhm. Das wird vor allem hoffentlich auch viele kleinere Studios eben wirklich ermöglichen, teilzuhaben an der gesamten Industrie und wirklich mit neuen, einzigartigen Ideen zu kommen. Was wir schon seit mehreren Jahren sehen, ist immer wieder gleiche Spiele, immer wieder gleiche Spielformen. Leichter Twist hier, leichter Twist da. Aber es ist halt sehr generisch eigentlich. Ist es ja jetzt schon, auch ohne KI eigentlich. Und meine Hoffnung wäre, mein Wunsch ist, dass eben viele kreative Köpfe mit vielleicht kleineren Budgets wirklich die Chance haben, ihre Spielidee auch umzusetzen und an den Markt zu bringen. Und das glaube ich. Und ich glaube auch, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren sehr viele Wow-Momente erleben werden von ganz neuen, umgesetzten Spielideen. Mhm. Auch große Spielwelten sind mittlerweile umsetzbar von kleinen Studios mit Hilfe von KI. Und da bin ich sehr hoffnungsfroh und das wünsche ich mir auch, dass man einfach eine etwas diversere Landschaft hat von Games. Mhm.
hier sagt gerade einer im Chat, das wird schwer, weil Inspiration von Menschen kommt.
Was ist die Frage?
Das wird schwer, weil Inspiration von Menschen kommt.
Ja, Inspiration kann man von verschiedenen Quellen natürlich ziehen. Also ich glaube, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, sich Inspiration zu holen. Oftmals passiert das durch eine Recherche. Ich gucke mir Dinge an und entwickle dann eigene Ideen daraus. Ich leite daraus eigene Ideen ab. Aber ja, ich glaube auch, dass um ein wirklich individuelles, einzigartiges Spielerlebnis zu bekommen, kann das nicht basieren auf gesammelten Daten, sondern es muss eigentlich was Neues sein. Das basiert ja auf einer Masse an Daten. Letztendlich das gesamte Internet, alle Spielideen, die es schon gab, sind da irgendwie drin. Um was Einzigartiges zu erzeugen, muss man weiterdenken. Und das kann wahrscheinlich aktuell nur der Mensch selbst.
Okay, spannend. Human, gibt es eine KI-Entwicklung, von der du hoffst, dass sie niemals Realität wird?
Die Frage liegt mir sehr gut, denn ich kann sozusagen jetzt die kritische Linien ziehen. Ich würde mal vielleicht zwei, drei Sachen, die mir durch den Kopf auch aufsteigen in ihrer Dystopie. Also ich würde erstmal die Gegenposition sehen, also das, was du gesagt hast, das Gegenteil dessen wäre kritisch. Also, dass wir erleben, dass es in der Spieleentwicklung, vielleicht insbesondere bei der größeren Entwicklung, Praktiken entstehen, die eher Entwicklerinnen und Designerinnen und so weiter eher wieder mehr entfremdet, weil wir mehr in so standardisierten Abläufen jetzt irgendwie noch standardisierter kreativ sein müssten. Also ich verfolge eher deine Position, aber das ist etwas, was ja Unternehmen auch immer dazu neigen, tendieren immer dazu, Dinge versuchen standardisierbar und wiederholbar zu machen, insbesondere in größeren Strukturen. Und das ist, kann KI ein Mittel sein, strukturell das hinzukriegen. Aber es wird wahrscheinlich eher Kreativität hemmend dann werden, als Kreativität fördernd.
Okay.
Ich glaube, eine Sache, die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe, das wird interessant. Ich habe noch keine Kreativität, was daraus entstehen konnte, aber hatte ich in der Vergangenheit auch nicht, sind natürlich Geschäftsmodelle. Mhm. Ich hätte auch nie gedacht, dass Spiele sich mit Skin-Verkäufen und Lootboxen über Wasser halten, aber es funktioniert. Also keine Ahnung, was da kommt, aber irgendwas wird kommen. Also Microtransactions als Innovation, die dazu geführt hat, dass es ganz neue Geschäftsmodelle gibt. Kann sein, dass KI das auch führt. Dystopisch, wenn die nicht so nett wären, diese Geschäftsmodelle. Mhm. Und das Letzte, aber es ist das super Dystopische, aber ich würde sagen nicht abwegig, ist vielleicht sehr überzeichnet. Wir wissen, dass Unternehmen, insbesondere im Entertainment, gecheckt haben, der beste Weg, langfristig Geld zu verdienen, ist es, die Spielerinnen und Spieler oder Konsumenten emotional zu binden an den Produkten. Jetzt kann man sich ja eine Welt ausmalen, dass Spiele künstliche Intelligenzen so nutzen, dass ich als spielende Person immer mehr Bindung an diese Welt, die Person, was auch immer da ist, finde, dass es mich länger im Spiel hält. Und natürlich ist das, und wenn wir sozusagen eine ganz einfache Logik folgen, je stärker das ist, desto mehr Profit macht ein Produkt, ist eine Tendenz, und der dystopische Teil wäre so ein Film wie Her, wo ich im Grunde, das eine aufgehen sollte. Und ich würde sagen, das ist eine Entwicklung, die ich nicht ganz cool finden würde. Insbesondere, weil ja auch die unterliegenden Technologien nicht in öffentliche oder gemeinschaftliche Hand liegen, sondern in Unternehmen natürlich da ein Profitinteresse haben. Und diese Entwicklung wäre jetzt nicht die coolste, gefühlt. Mm. Man kann auch anderer Meinung sein.
Was sagt ihr dazu?
Ich glaube, in einem gewissen Punkt sind wir sogar schon fast da, weil zumindest ich, auch wenn ich vielleicht dann auf den falschen Webseiten unterwegs bin, kriege ich ab und zu mal so Anzeigen für so Virtual Girlfriends und ähnliche Geschichten, wo dann auch irgendeine KI dahinter steckt, die eben so eine pseudo-emotionale Beziehung zu einem aufbaut. Und dann kann man die Leute halt auch entsprechend melken, wenn man irgendwie den einen NPC besonders toll findet und dann sagt das Spiel irgendwann so, hey, bezahl mal schön, sonst passiert dem was Schlimmes, wenn man es mal ganz überzeichnet.
Das ist ja sehr dystopisch.
Ja, klar.
Wir quälen ein NPC, wenn du nicht dafür bezahlst. Ja, sehr gut.
Nee, aber da geht's ja eben hin, weil diese ganzen parasozialen Beziehungen, die einem jetzt schon gewisse Apps davor gaukeln würde, das kann man sicherlich auch ins Spiel irgendwie einbinden, wenn man es clever genug macht.
Mhm. Hier kommt die Frage, wird KI die Synchro ersetzen? In Spielen, schätze ich mal.
Was?
Könnt ihr euch das vorstellen? Synchronisation von Charakteren.
Spielentwicklung. Also Voice Acting wahrscheinlich in irgendeiner Form ist ein denkbarer Anwendungsfall. Es klappt tatsächlich schon sehr, sehr gut. Man kann wirklich Texte eingeben von verschiedenen Charakteren, KI-Charakteren sprechen lassen. Das klingt sehr gut. Mhm. Ist denkbar. Ich glaube aber aktuell schon noch, wenn es ein Main-Character ist, der wirklich tragend im Spiel ist, dass der wirklich auch menschlich gesprochen werden muss. Also für Nebencharakteren ist das vorstellbar, aber für Hauptcharaktere eher noch nicht.
Eher weniger. Ja. Okay.
Ich glaube aber, wenn ich da kurz einhaken darf.
Wir müssen da Schluss machen. Achso. Es tut mir leid. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Antworten und Expertise hier.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, ja. Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.